dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Wenn ihr den Ketzer-Podcast schon länger hört, wisst ihr vielleicht, dass ich drei Punkte immer wieder erwähne. Punkt 1. Religiöse stellen die falschen Fragen. Etwa, was ist der Sinn des Lebens? Was war vor dem Urknall? Oder warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Punkt 2. Gott ist ein Denkstopper. Die Antwort Gott verhindert gerade erst, dass man überhaupt weiter über eine Frage nachdenkt und dadurch vielleicht die Antwort findet. Punkt 3. Religion hat ja auch keine echten Antworten. Sie behauptet nur, dass sie hat. Beim Christentum beispielsweise ist ja auch nicht ganz klar, was der Sinn des Lebens sein soll. Ich nenne es das apologetische Perpetuum mobile. Bei mir sind heute Christian und Jörn. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Ich will noch mal kurz erklären, was ich mit falschen Fragen meine. Das sind Fragen, die bereits falsche oder fragwürdige Annahmen enthalten. Wenn eine Frage schon falsch gestellt ist, kann es sein, dass es überhaupt keine Antwort darauf gibt. Also nach dem Motto, schlagen Sie Ihre Frau immer noch, ne? Wenn derjenige seine Frau nie geschlagen hat. Da gibt es keine vernünftige Antwort drauf. Richard Dawkins sagt dazu im Gotteswahn, meine Übersetzung, es ist ein altes Klischee, dass die Wissenschaft sich mit Wie-Fragen befasst, aber nur die Theologie dafür gerüstet sei, Warum-Fragen zu beantworten. Was um alles in der Welt ist eine Warum-Frage? Nicht jeder Satz, der mit dem Wort Warum beginnt, ist eine legitime Frage. Warum sind Einhörner hohl? Manche Fragen verdienen schlichtweg keine Antwort. Welche Farbe hat die Abstraktion? Wie riecht die Hoffnung? Die Tatsache, dass eine Frage in einem grammatikalisch korrekten Satz formuliert werden kann, macht sie weder bedeutungsvoll, noch gibt sie ihr ein Anrecht auf unsere ernsthafte Aufmerksamkeit. Und ein wunderbares Beispiel für das, was Dawkins hier sagt, ist unser beliebtes Soundbite von Harald Lesch.
Nehmen wir doch mal, nur mal für Spaß, es gäbe Gott. Warum ist dann die Welt ungerecht? Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Wer kann uns da Auskunft geben? Natürlich ein katholischer Priester.
Diese Annahme wird hier praktisch ausgesprochen. Wenn Gott sagt, nehmen wir doch mal an, nur für Spaß, es gäbe Gott. Aber man erkennt auch, dass sich seine Frage überhaupt erst daraus ergibt, dass er diesen Gott annimmt und dann unausgesprochen auch annimmt, dass der allmächtig und allgütig ist. Denn erst durch diese Annahme ergibt sich ja die Frage, wie lässt er die ganze Scheiße zu, die passiert. Wenn du daran nicht glaubst, dann brauchst du die Frage auch nicht zu stellen. Und umso wichtiger wäre es ja jetzt erstmal zu klären, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Also eigentlich geht es ja hier um die Frage, was ist besser mit der Realität in Einklang zu bringen? Der Glaube, dass es keinen Gott gibt, der allmächtig und gut ist, oder dass es einen Gott gibt, der allmächtig und gut ist? Da wird jeder sofort erkennen, deswegen wird die Frage auch gestellt, dass es besser mit der Realität vereinbar ist, wenn es den Gott nicht gibt. Das ist die Frage, die eigentlich gestellt werden muss. Und Theologen drehen das dann immer um und tun so, als wäre schon ausgemacht, dass es Gott gibt. Und dann sagen sie, warum lässt Gott das zu? Was könnten seine Gründe sein? Und dann, ich stelle mir das mal so gedanklich vor, stehst du praktisch mit dem Rücken zur Tür, blickst dich um und denkst, oh, hier gibt es gar keinen Ausweg. Oder beziehungsweise du versuchst dann den Ausweg zu finden, aber siehst ihn nicht, weil er in deinem Rücken sich befindet. Weil die gezielt, geschickt mit der Fragestellung genau diesen Ausblick verbaut haben, dass vielleicht die Möglichkeit wäre, oder man mal gucken könnte, ob es gar keinen Gott gibt. Und dann läufst du da gedanklich ständig im Kreis, weil es keine Antwort gibt. Und Lesch und sein Buddy, also jetzt hat er schon den kompetenten Theologen, hat er ja gerade gesagt, und trotzdem haben die keine vernünftige Antwort, denn was ist ihr Schlusswort?
Ich finde ja einen Satz ganz herrlich von dem tschechischen Theologen Thomas Halik. Halik, genau. Glaube, Hoffnung und Liebe sind drei Formen der Geduld mit Gott. Und die braucht man vielleicht auch bei der Frage der Gerechtigkeit in dieser Welt.
Genau, dann werden wir nämlich auch Gott gerecht.
Also, selbst mit der Theologenkompetenz haben die keine vernünftige Antwort, weil es die nicht gibt. Und gleich kommen ja noch diese Denkstopper und diese Geduld mit Gott ist im Grunde auch so ein Denkstopper. Dass man sagt, na, Geduld, dann warten wir einfach mal, vielleicht ergibt sich ja was. Also wir haben jetzt hier die drei Punkte. Gott nimmt an, dass es Gott gibt, dann stellt er eine Frage, die sich erst aus der Annahme ergibt, beziehungsweise daraus, dass die Annahme nicht mit der Realität in Einklang steht. In dem Moment müsste man eigentlich nochmal gucken, darf ich diese Frage überhaupt stellen? Oder was spricht eigentlich dafür, dass es einen guten und gerechten Gott gibt? Und dann meint er auch noch, dafür seien Theologen zuständig. Das ist ja so eine bekannte Masche, die Lesch auch immer wieder pusht. Ja, die Wissenschaft, die kann ja nur bestimmte Sachen machen. Und das ist auch ein Punkt, den Dawkins anspricht. Wenn die Wissenschaft eine Frage nicht beantworten kann, warum sollten es dann Theologen können? Ne? Was befähigt Theologen, irgendwas zu leisten? Haben die schon mal irgendwas Brauchbares geleistet? Ich meine, nein. Ne? Die hinken bestenfalls der normalen Entwicklung hinterher und hängen die dann irgendwie ans Christentum an.
Erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir zu einem Buch, das jetzt eingespielt worden ist, Geduld mit Gott, einen eigenen Beitrag gehabt hatten. Das war ja das Buch, das mit dem Templeton-Preis ausgestattet worden ist. Und es ist eines der widerlichsten Bücher, die ich jemals referenzieren müsste, weil er nämlich die meiste Zeit darüber redet, warum die Kinder, die in Auschwitz umgebracht worden sind, uns dazu verleiten sollte, Geduld mit seinem Gott zu haben. Das war quasi das Hauptmotiv dieses Buchs von Herrn Halik. Ein durchaus widerliches Buch. Und dann wollte ich noch einen Punkt ergänzen. Wir hatten beim Beitrag von Harald Lesch schon gesagt, nehmen wir doch mal an, es gebe Gott. Mal abgesehen davon, dass er hier einen weglässt. Ne? Es gäbe einen Gott, ne? Oder Götter oder sonst irgendwas. Das zeigt schon, dass das ein rhetorisches Spielmittel ist, wenn man sagt, hier, Gott. Natürlich ist das nur der eine Gott, und zwar den er immer allen zugrunde legen kann. Und das zeigt, was Matthias schon immer gesagt hat. Theologie ist letztendlich ein Kurs in angewandter und zielgerichteter Rhetorik. Dass ja nämlich man mit Theologie nur lernt, quasi besonders gut dann quasi theologische Position zu machen. Und Lesch hat das auch schon hier, das war vielleicht von seinem Kumpel aufgenommen. Allein die Sache, dass ich sage, angenommen, nehmen wir mal, es gebe Gott. In dieser Formulierung wird dem Zuhörer suggeriert, dass es keine anderen Annahmen gäbe, die Übernatürliches voraussetzen könnte. Nehmen wir mal, es gäbe Trolle. Warum ist dann die Welt ungerecht, wenn es Trolle gäbe? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und wer kann uns aufgeben? Das Trollbüro, ja, oder das Institut für Trollologie, das zeigt, dass wir schon so vorkonditioniert sind auf diese Art der Debatten und dass sozusagen unserem kulturellen Gedächtnis wir schon so automatisch uns auf die falsche Fährte von den Theologen und den Religiösen leiten lassen, dass wir eigentlich jedes Mal da den Fuß zwischen die Tür machen müssen und einfach mal die Handbremse anziehen und sagen, so geht das nicht. Der erste Satz ist schon eine rhetorische Suggerierung, dass wir dann aufs falsche Gleis kommen.
Der Grund, dass hier keine Trolle aufgebracht werden, ist ja, dass niemand Trolle für gut und allmächtig hält. Und deswegen stehen die nicht im Widerspruch zur Realität. Und das heißt, selbst der Glaube an Trolle ist besser begründet als das Christentum. Also das merken wir ja häufig. Wir machen uns über irgendeinen schwachsinnigen Glauben lustig und dann müssen wir bei nüchterner Betrachtung sagen, das ist aber immer noch realistischer als das Christentum.
Also jetzt ging es ja erstmal eigentlich darum, dass diese falschen Fragen gestellt werden, aber trotzdem muss ich nochmal kurz auch auf den Inhalt eingehen von diesem Soundbite von Lesch mit der Geduld. Ich meine, das ist ein allmächtiger Gott, ne? Und jetzt müssen wir da Geduld haben, bis er da seinen Krempel mal irgendwie auf die Reihe kriegt. Das ist einfach theologisch schon widersinnig. Und dann kommt dieser unsympathische Priester dazu und sagt, ja, und dann werden wir Gott auch gerecht. Und diesen Clip, der ist schon mal gespielt worden bei einer unserer Lesch-Folgen, das ist eine ganz frühe Folge, und ich weiß gar nicht, wie oft ich mir das angehört habe mit so einem heiligen Zorn, heiligen Grimm, weil er da im Grunde schon durch diese Art zu sprechen, ne? Ja, und dann werden wir Gott auch gerecht. Ne? Dann sagt man, ja, Lesch, du hast alles richtig gemacht, sehr brav, jetzt kannst du dich setzen, du kriegst einen Stempel in dein Heftchen und so, ne? Und der Lesch ist hier reiner Stichwortgeber für diese theologischen Schmarrn. Für wen, und das ist mein Punkt, für wen nimmt jetzt der Theologe Partei? Für die Armen, für die Geschundenen, für die Mühseligen und Beladenen? Oder nimmt er Partei für Gott? Ne? Dass das seine große Sorge ist, dass wir jetzt seinem allmächtigen Gott irgendwie Unrecht tun. Und das tun wir ja dann, wenn wir leiden, wenn wir ungerecht leiden. Ne? Die Welt ist ja voller Leid. Und da kann er doch einfach nicht sagen, meine größte Sorge ist, dass einer was Gemeines sagt über meinen Gott. Das ist unmoralisch.
Ja, Jörn, du wirst dich noch wundern, wenn du in den Himmel kommst und dann kommst du bei Gott beim Büro vorbei und dann siehst du da so dieses Schild hängen, Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Das ist dann die Erklärung für die Geduld mit Gott. Ein weiteres Beispiel für diese falsch gestellten Frage ist die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Worin besteht hier die Annahme?
Dass es alles einen Sinn macht.
Ja, genau. Also es wird bereits angenommen, dass das Leben oder die Welt einen Sinn haben muss. Und diese Annahme ist ja zumindest nicht offensichtlich oder ausgemacht. Sonst müsste man die Frage ja nicht stellen. Ne? Und da wäre eben wichtig, dass man erstmal überlegt, bevor man sozusagen losrennt, ohne jetzt erstmal zu prüfen, ist das eine Frage, wo ich mir vernünftigerweise eine Antwort von versprechen kann. Hier besteht eben dann die Gefahr, dass man da in so eine endlose Denkschleife gerät, weil es, wenn es keinen Sinn gibt, dann kann ich den durch Nachdenken nicht finden. So, ein weiterer Klassiker für falsch gestellte Fragen ist die Frage, was war vor dem Urknall? Die Vorstellung beim Urknall ist ja, dass nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit, also die Raumzeit, erst mit dem Urknall begonnen hat. Die Frage, was war vor dem Urknall, fragt also, was war vor der Zeit, und das ergibt keinen Sinn. Ne? Wenn es keine Zeit gibt, kann ich auch nicht nach dem Vorher fragen. Habt ihr Anmerkungen dazu, Christian?
Es geht hier um eine Aussage über eine physikalische Theorie. Können wir es auch mathematisch formulieren? Parallelen schneiden sich im Unendlichen. Aber wer sitzt dort im Unendlichen, wenn sie sich schneiden? Na?
Gott. Oh Gott. Und muss der nicht dann auch selbst unendlich sein?
Ja.
Was macht das mit uns, wenn wir einer Unendlichkeit gegenüberstehen? Riech schon wieder Lösch.
War das das, dein Beitrag, Jörn?
Warst du damit nicht zufrieden? Ja. Das war doch ein super Beitrag.
Nein, eigentlich nicht.
Also dann sage ich noch was Sinnvolles. Also ich sehe den Trick hier nicht nur darin, dass halt jetzt im Grunde schon der Sinn angenommen wird, bevor jetzt gefragt wird und so, sondern auch so dieses Umbiegen der Diskussion in einen Bereich, wo es einfach keine Antwort gibt. Was war vor dem Urknall, ist ja irgendwie völlig unwichtig. Sobald es die Diskussion in diese Themen einbiegt, weiß ich, das ist einfach jetzt ein endloses Geschwurbel über Quanten und was hat Kant gesagt oder schon Sokrates meinte und so weiter, da kommt am Schluss nichts bei raus. Mich interessiert das Leben hier auf der Erde, geht es uns Menschen gut, ist die Welt gerecht und so diese Sachen und nicht ist Gott gerecht gegenüber den Quanten. Also findest du nicht auch, Matthias, dass das so ein Trick ist, die Diskussion immer in so Bereiche zu leiten, wo dann alle nur ins Raunen kommen und eigentlich wollen wir Atheisten ja mal die Argumente besprochen sehen, wo man ja was dazu sagen kann und wo wir auch Anklage erheben können.
Ja, natürlich finde ich das, Jörn. Deswegen löst sich das ja auch gleich aus. Wie gesagt, bei mir ist ja der Groschen gefallen. Ich will ja jetzt noch erstmal die Basis legen für die Hörer. Mhm. Damit ich dann, also bevor ich zeige, wie die Teile ineinander greifen, muss ich erstmal die Teile beschreiben.
Okay.
Also kommst du auch auf deine Kosten, Jörn. Nochmal zurück zu Dawkins und den Warum-Fragen, die die Theologie beantworten soll. Worin besteht die Annahme bei den Warum-Fragen?
Warum in diesem Sinne meint ja, dass jemand vorher ein Ziel definiert hat und die Welt folgt jetzt also diesem grandiosen Plan und strebt diesem Ziel zu. Nennt sich Teleologie und in der Welt finden wir aber diesen Plan nicht, sondern wir können nur nach hinten blicken und sagen, ja, diese Sache hat sich ergeben da und da raus, nach hinten blickend und diese Vorausschau gibt es nicht. Das sagt uns ja auch die Evolution, ne? Dass wir nur im Rückblick sagen können, ja, ja, jetzt sieht man schon, warum sie es entwickelt hat, aber wo das alles hinführt, das wissen wir nicht, weil es eben keinen Plan gibt, sondern das wuchert so vor sich hin.
Die Annahme ist, dass es entweder einen Sinn gibt, was ja eben nicht ausgemacht wird, also warum, ne? Dass es einen Sinn gibt, auf den das hinläuft oder eben ein Ziel. Und wie du gesagt hast, Jörn, das findet man nicht. Und mir ist gerade selber aufgegangen, habe ich schon wieder was gelernt bei diesem Podcast, hat sich also auch für mich gelohnt, dass man diese Fragen stellen muss, ne? Nach dem Sinn, wie kann Gott das Böse zulassen oder was wir hier gesagt hatten, warum, dass man diese Fragen schon so lange daran rumkaut und die nie beantworten kann, beweist im Grunde, dass die Annahmen höchstwahrscheinlich falsch sind, die diese Fragen auslösen. Ne? Also das könnten wir eigentlich in Zukunft gegen die Fragesteller wenden, ne? Wo wir sagen können, okay, hier steckt die Annahme drin und wenn da deine ganzen staatlich bezahlten Theologen seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten keine Antwort drauf gefunden haben, dann solltest du vielleicht mal deine Prämisse hinterfragen. Also freue mich, dass ich da selber was gelernt habe und hier erfahrt ihr es als Erster, liebe Hörerinnen und Hörer, in 4 Wochen, wenn Jörn dann die Folge fertig geschnitten hat. Gut, okay. Ich sage ja immer, Gläubige scheinen zu glauben, dass ein Satz, der mit dem Wort weil beginnt, eine akzeptable Antwort darstellt. Damit korrespondiert hier die Vorstellung, dass jeder Satz, der mit warum beginnt, eine legitime Frage darstellt. Und den Grund dafür erwähne ich ja auch immer wieder, ich meine, Gläubige denken in Worten, nicht in Bedeutung. Und dann hält man eben einen Satz mit warum für eine legitime Frage und einen Satz mit weil für eine legitime Antwort. man merkt ja oft, dass Gläubige so von einer Bedeutung zu einer anderen springen. Ne? Und das funktioniert halt, wenn die in Worten denken, so glauben beispielsweise, ich glaube, nachher wird es regnen oder ich glaube an Gott. Ne? Die springen dann so und das funktioniert eben dadurch, dass sie nicht mit in der Bedeutung denken, sondern wir denken in Worten. So, jetzt noch kurz zu Gott als Denkstopper. Will jemand erklären, was ich damit meine, damit ich nicht so viel rede?
Ja, wenn man halt immer... Wenn man immer Gott als Erklärung hat, ne, dann ist das die Erklärung und dann ist Schluss. Also da ergibt sich ja dann gar keine Frage mehr.
Genau, ne, also wenn du denkst, Gott hat hier die Artenvielfalt in der Welt geschaffen, dann fehlt dir der Antrieb, da noch irgendwo nachzusuchen.
Das wiederum, Matthias, das habe ich von dir gelernt, dass nämlich das auch so eine Standardmethode ist, dass die Gläubigen sich Antworten suchen, die nichts erklären. Also wenn ich sage, ja Gott, ne, das erklärt ja nichts, sondern es interpretiert nur eben, dass der das jetzt halt gemacht hat und so. Ne. Aber wenn wir zum Beispiel über die Entstehung der Arten reden, dann wollen wir ja Erklärungen, wie es genau dazu gekommen ist, schrittweise so die einzelnen Mechanismen und nicht einfach, ja, ich interpretiere das jetzt halt irgendwie so und so. Und da muss man sehr genau aufpassen, dass man dann den theologischen Sprechern nicht auf diesem Pfad folgt und dann da auch irgendwie Gehirnschmalz in diese falsche Richtung investiert, sondern sofort das erkennt und sagt, stopp, 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 da gehen wir jetzt wieder zurück an die Weggabelung, wo wir abgebogen sind.
Wenn du als Christ lernst, dass so Placebo-Antworten wie Gott akzeptable Antworten sind, dann merkst du ja gar nicht, dass der Zweck einer Antwort eben darin besteht, etwas zu erklären und nicht nur den Denkprozess zu beenden. Ne? Und dann deswegen merken Christen auch nicht, dass das keine vernünftige Antwort ist, Gott. Fällt mir gerade ein, ne? Wenn du denkst, bla oder Placebo ist eine akzeptable Antwort, dann verstehst du ja gar nicht oder kannst dir gar nicht erschließen, was der Sinn einer vernünftigen Antwort ist oder Erklärung.
Wir sehen ja Gott immer nur aus der Außenperspektive, weil in unseren Gehirnen kein Gott wohnt. Aber Gott ist hier für religiöse Menschen gar kein Denkstopper, sondern auch eine Antwort, weil die davon ausgehen, dass sie in einem engen Kontakt mit Gott stehen und von ihm Antworten kriegen. Dass es natürlich nur sozusagen so eine eingebildete Entität ist, ist denen nicht klar. Und damit ist, wenn sie sagen, Gott weiß das, dann ist das ein Größenwahn, den sie dann von sich geben. Das heißt, sie glauben, sie haben die Antworten, weil sie in der Kommunikation mit dem allwissenden Wesen des Universums oder einem allwissenden Wesen des Universums stehen, das alle Antworten hat und das exklusiv ihnen quasi die ins Gehirn einflüstert. Also wenn Gott diese Antworten weiß, dann weiß es auch der Gläubige. Irgendwie implizit kann das sein, dass Gott es in dem Moment ihm nicht mitteilt. Und dadurch entzieht er sich auch der Notwendigkeit, darüber zu argumentieren, weil er weiß, dass sein Gott die Antworten hat oder die Antwort ist und er selbst sich dann quasi nicht beschäftigen muss, weil er quasi im Austausch steht. Das sorgt auch dafür, dass wir eben auch nicht an die Leute herankommen, weil wir davon ausgehen, dass ja, Gott vielleicht irgendwas Physikalisches ist, was außerhalb von seinem Gehirn existiert und er auf der anderen Seite das feste Gefühl hat, der beste Freund von Jesus zu sein, der ihm dann am Strand herumträgt, und um diesem Bild zu bleiben. Und auf der einen Seite ist der Gläubige dann bescheiden, weil er sagt, ich weiß ja nichts. Auf der anderen Seite aber auch größenwahnsinnig, weil er quasi diesen unsichtbaren Freund hat, der alles weiß und der durch ihn dann spricht. Und das ist schon eine sehr perfide Methode, sich dann einem Diskurs zu entziehen.
Das ist so ärgerlich, wenn man nämlich dann tatsächlich mal nach der Antwort fragt. Also, ja, die Antwort weiß Gott oder Gott gibt ihr. Und man sagt, ja, was ist denn jetzt die Antwort? Jetzt sag doch mal die Antwort endlich, ne? Und sowas höre ich mich dauernd sagen, jetzt sag's doch mal endlich, ne? Dann kommt das Geschwurbel oder es kommt dann irgendwie, ja, warum und so weiter. Und dann, wenn man dann weiter fragt, ne, ja, warum hat er das gemacht und warum das? Und dann sagt er wieder was und dann, ja, warum das? Wenn man weiter bohrt, ne, dann kommt da ja nichts. Also man merkt irgendwann, die Leute haben die Antwort gar nicht. Und das ist genau das, was der Matthias ja meint, dass da einfach nur so weit gedacht wird, bis man denkt, oh ja, ich kann mich wieder schlafen legen, ne, Gott. Und dann weiter denken die nicht. Und die Antwort wird überhaupt gar nie gegeben.
Einen Punkt finde ich noch wichtig, weil der besonders ärgerlich ist. Und da schließen wir auch, ach so, das Gysi-Segment haben wir ja schon gemacht. Gut, dann wissen wir jetzt zumindest die Hörer, worauf wir uns beziehen. Wenn Leute glauben, die Moral käme von Gott oder aus der Bibel, dann merken sie überhaupt nicht mehr, dass Ethik in Wirklichkeit daher kommt, dass man sich überlegt, wie andere sich gegenüber einem selbst verhalten sollen oder wie faires Verhalten aussieht. Und weil sie das gar nicht merken, also wie der Typ, der immer denkt, wenn er sich über was freut, weil er sagt, danke Gott, ne? So wie hier alle sagen, für die Moral, ja, danke Gott für die Moral. Weil sie das gar nicht merken, glauben sie dann, wenn man nicht an Gott glaubt, hätte man auch keine vernünftige Ethik. Praktisch, was Gysi hier so ein bisschen impliziert, will ihm jetzt nicht zu viel in den Mund legen, aber das ist besonders ärgerlich. Da hat das Auswirkungen in Bereiche, wo es dann schon real wird, praktisch auch. Nicht nur die Frage, ob Gott jetzt existiert. Also Gott ist nicht nur keine vernünftige Antwort, sondern Gott als Antwort verhindert auch noch, dass man weiter über eine ungelöste Frage nachdenkt. Und das ist ja auch immer so verräterisch, ne? Man merkt ja, dass die Leute, die mit diesen ganzen Fragen kommen, ja, was war vom Urknall oder wie konnte hier Bewusstsein entstehen aus unbelebter Materie, man merkt ja, dass diese Leute gar kein echtes Interesse daran haben, diese Frage zu beantworten, sondern dass das einzige Interesse, das die an der Frage haben, ist, dass sie da ihren Gott drauf aufhängen. Mhm. Also komischerweise widmen die Leute, die diese Fragen stellen, ihr Leben immer der Apologetik und nicht der Forschung nach genau der Antwort nach diesen Fragen. Ne? Also, ja. Case in point. So, jetzt, Jörn hat es, glaube ich, gerade schon angesprochen zum dritten Punkt, den ich eingangs gesagt hatte, meine drei Punkte. Antworten werden nur behauptet. Wenn man genau hinsieht, behauptet das Christentum und die Kirchen nur, dass sie Antworten auf die großen Fragen hätten. Aber warum Gott das Böse zulässt, können sie ja bis heute nicht sagen. Oder was der Sinn des Lebens sein soll. Und auch hier können Harald Lesch und sein Kumpel Thomas Schwarz wieder als Beispiel dienen. Ihre selbstgestellte Frage, wie Gott das Böse zulassen kann, konnte auch der Theologe nicht wirklich beantworten. Stattdessen endeten sie mit der Idee, dass man Geduld mit Gott haben müsse. Die Geduld mit Gott ist auch hier wieder so ein Denkstopper. Ne? Wenn man Geduld hat, komischerweise auch wieder nur ein Denkstopper, wenn der Apologete dich fragt, was vor dem Urknall? Ne? Wenn wir würden sagen, ja, warten wir noch ein bisschen, vielleicht findet ja einer die Antwort. Ne? Da wäre die Geduld jetzt wieder nicht akzeptiert. Ne? Nur wenn jetzt Gott gerechtfertigt werden muss. Das war ja, müssen wir ein bisschen.
Aber Matthias, da möchte ich mal ganz kurz unterbrechen. Das Argument lautet ja, das Theodizee-Problem, ne, warum gibt es Leid, trotz Allmacht und Allgüte, ist nicht gelöst. Und jetzt sagen sie, ja, der ist ja noch gar nicht fertig. Wir müssen ein bisschen Geduld haben mit Gott. Ja? Aber was könnte denn dann da kommen? Nehmen wir an, da käme jetzt irgendwas ganz Tolles. Das würde doch das Leid nicht ungeschehen machen. Also geschehen ist...
Wir wollen ja jetzt nicht diese Frage beantworten und wir wissen, der ganze Gag dieses Segments ist ja, dass es keine vernünftige Antwort
gibt. Ja, eben, genau. Und das genau, das will ich ja sagen, dass die Antwort nur behauptet wird. Und mein Punkt ist jetzt, dass die Antwort gar nicht möglich ist. Also er sagt ja, also wir wissen ja, das Theodizee-Problem ist nicht lösbar, weil es einfach ein Konflikt ist. Ne? Es ist nicht stimmige Grundannahmen, man muss eine streichen oder das Ding ganz verwerfen. Und ich sage jetzt, seine Ausflucht mit der Geduld klappt auch nicht, weil ja geschehenes Leid nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann. Und man kann ja nicht dann irgendwann sagen, wenn Gott dann irgendwie seine Zauberkiste aufmacht und sagt, tada, ne, zieht praktisch das Tuch vom Tisch und man sieht ja das Kaninchen jetzt, ne, dann kann man nicht sagen, ach so, ja, jetzt verstehe ich den Holocaust oder so, ja. Das kann nicht sein Ernst sein. Also er muss ja dann irgendwie auch mal irgendwie hypothetisch so ein bisschen durchdenken, führt seine Strategie potenziell irgendwie zu einer Antwort, zu einer Lösung? Und die Antwort ist nein. Ich habe gerade gesagt, warum. Und deswegen hast du recht, wenn du sagst, Antworten werden nur behauptet und nicht gegeben.
Wenn das so wäre, wie du das sagst oder wie die das vorschlagen, ne, jetzt wäre der Holocaust, jetzt würden wir vielleicht sagen, ach ja, stimmt, genau, warum habe ich das nicht vorgesehen? Dann wären ja die ganzen Nazi-Größen zu Unrecht hingerichtet worden. So, zurück zu den angeblichen Antworten des Christentums. Selbst wenn es Antworten oder Antwortversuche hätte, könnte man ja wieder weiterfragen. Warum ist das wieder so? Oder warum soll das sinnvoll sein? Ich habe mal geguckt, ob es von der katholischen Kirche offizielle Antworten gibt auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und haltet euch fest, die offizielle katholische Antwort auf die Sinnfrage soll sein, der Mensch ist auf Erden. Jörn, du kannst es dann wieder mit so Musik untermalen. Der Mensch ist auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst ewig bei ihm zu leben. Da könnte man ja auch wieder fragen, und warum soll das jetzt sinnvoll sein? Ne? Oder was ist der Sinn von Gottes Existenz? Ne? Also das macht alles, diese Fragen sind alles schon irgendwie scheiße und diese Behauptung Gott, das ist immer wie hier. Ne? Warum kann, wenn ich über meine Existenz nachdenke, warum soll ich dann nicht über den Sinn von Gottes Existenz nachdenken? Ne? Das ist funktioniert wie ein neues Denkstoff. Ja.
Und die heutige Generation, die wird erschrecken, weil in dem, was du da vorgelesen hast, ne, der Mensch ist auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst ewig bei ihm zu leben, da fehlt ja das entscheidende Wort, auf das wir warten, nämlich Netflix. Und wenn Netflix da nicht drinsteht, dann ist der katholische Glaube zumindest bei der jüngeren Bevölkerung am Ende.
Vor allem, wenn der Sinn ist, Gott zu erkennen und Gott zeigt sich nicht, ist es auch wieder irgendwie komisch. Ja. Wie so ein IQ-Test. So, neulich fiel bei mir plötzlich der Groschen, wie alles zusammenhängt. Denken ist nämlich mühsam und zeitaufwendig. Um dabei zu richtigen, nützlichen und zuverlässigen Ergebnissen zu kommen, muss man also die Zeit haben, über etwas nachzudenken. Man muss sich sehr gut mit Logik auskennen. Das erfordert mindestens zweierlei. Erstens darf man keine Fehlschlüsse machen. Zweitens muss man oft erstmal Aussagen richtig verstehen. Zum Beispiel den Unterschied erkennen zwischen der Aussage, ich glaube nicht, dass Gott existiert und ich glaube, dass Gott nicht existiert. Wenn man in diesen beiden Punkten Fehler macht, kommt man zu falschen Ergebnissen. Ne, weil man dann die Logik, die muss man 100% richtig machen, sonst sind die Ergebnisse willkürlich. Deshalb braucht man Übung im Denken. Und das erfordert wiederum noch mehr Zeit, um das Denken zu trainieren. Und schließlich muss man auch Vertrauen in die eigenen Schlussfolgerungen haben. Es gibt sicher viele Menschen, denen klar ist, dass es keinen gütigen und allmächtigen Gott geben kann. Aber wenn dann zum Beispiel scheinbar schlauere Leute wie Harald Lesch immer wieder den Eindruck vermitteln, man könne als Wissenschaftler und Naturphilosoph gleichzeitig Christ sein, dann werden viele Leute eben im Zweifel denken, dass Harald Lesch recht hat und nicht sie selbst. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Die kämen an sich schon zu dem richtigen Ergebnis, aber dann sind wir, oh, Harald Lesch, der findet das gar nicht problematisch, ne? Aber der ist bestimmt schlauer als ich, ne? Der ist ja Professor, ist im Fernsehen, ne? Und dann haben sie Zweifel an ihrer eigenen Erkenntnis. Also es muss sehr viel richtig laufen und du musst praktisch den Luxus haben, auch viel Zeit und Gehirnschmalz ins Denken stecken zu können, damit das zu vernünftigen Ergebnissen führt. Ansonsten ist es einfach nur mühsam.
Vor allem die Fähigkeit, Fehler zuzugeben und seine Meinung zu ändern, das ist das Allerschlimmste, was die Leute am größten Probleme haben und das auch bei anderen anzuerkennen, wenn das passiert und sie nicht dann als Schwäche auszulegen. Das ist auch sehr wichtig.
Da hilft auch Übung. Ne? Je öfter man das macht, desto mehr sieht man, wie besser man damit fährt. So, wenn jetzt also jemand merkt, dass er mit seinen Denkversuchen nicht zu nützlichen Ergebnissen kommt oder zuverlässigen Ergebnissen, dann kann er das selber Denken auch gleich komplett sein lassen. Womit ich jetzt nicht alltägliche Dinge meine, wie dass man seinen Tagesablauf oder seinen Urlaub plant, sondern gesellschaftliche, philosophische oder theologische Konzepte. Jedenfalls, in dem Moment, wo einem klar wird, dass Denken für viele Menschen, wenn nicht die meisten, mühsam ist und oft zu unbrauchbaren Ergebnissen führt, kommt man dann schnell darauf, dass man davon ausgehen muss, dass viele Menschen etwas sind, was ich funktionale logische Analphabeten nenne oder kurz logische Analphabeten. Wenn Denken nämlich anstrengend ist und nicht zu zuverlässigen Ergebnissen führt, dann ist es tatsächlich am besten, Ökonomen würden sagen, am effizientesten, gar nicht erst selbst zu denken, sondern sich mit Tricks zu behelfen. Genau das machen nämlich auch funktionale Analphabeten, also jetzt richtige Analphabeten. Die können im Prinzip durchaus lesen, aber es würde so lange dauern, dass es für sie im Alltag einfacher ist, zum Beispiel zu sagen, können Sie mir das vorlesen, ich habe meine Brille vergessen oder sowas. Die haben so Tricks, mit denen sie sich so durchschummeln können, weil das schneller geht. Sonst würde das ja lange dauern, bis sie was gelesen haben. Dadurch gerät man natürlich in einen Teufelskreis. Wenn man nicht liest, kriegt man auch nie Übung im Lesen. Die Übung im Lesen, die es dann leicht macht. Ich vermute seit Jahren, dass das beim Denken genauso ist. Überlegt man jetzt, wie sich jemand, für den Denken ineffizient ist, behelfen kann, dann kommt man auf zwei Ansätze. Man kann schauen, wer Autoritätspersonen sind, denen viele Leute glauben. Und man kann schauen, welche Argumente von vielen Leuten akzeptiert werden. Denn meistens muss man ja gar nicht selber nachdenken, um eine Antwort zu erhalten, sondern man kann aus Antworten aussuchen, die andere anbieten. Man muss also nur noch schauen, welchem vermeintlichen Experten man am meisten vertraut oder welche Antworten von anderen Leuten akzeptiert werden. Und hat man das erkannt, wird auch sofort klar, dass Apologeten, also Verteidiger oder Verkünder einer Religion, sich genau das zunutze machen. Deshalb kommen Apologeten wie William Lane Craig oder John Lennox immer so aufgeblasen daher. Die präsentieren sich immer so als Intellekte und Autoritätspersonen. Weil dann jemand, der keine Ahnung hat, der denkt, oh, der weiß, was er tut oder weiß, wovon er redet. Deshalb geben sich Apologeten gerne betont rational oder wissenschaftlich oder verweisen gerne auf angesehene Wissenschaftler. Ich hatte dazu ja neulich den Beitrag gemacht, der apologetische Dreisatz, das war Folge 161.4. Deshalb haben viele Gläubige kein Problem mit der Aussage, ich glaube an Gott, weil man ja auch nicht beweisen kann, dass er nicht existiert. Das ist zwar kein vernünftiges Argument, sondern nur ein Satz mit weil. Aber weil Gläubige beobachten, dass es in gläubigen Kreisen akzeptiert wird, denken sie, das sei ein akzeptables Argument. Und das erklärt auch, warum Apologeten keine logisch guten Argumente benutzen, sondern Argumente, die bei der Zielgruppe gut funktionieren, die Leute überzeugen, auch wenn es Fehlschlüsse sind oder wenn sie von falschen Annahmen ausgehen. Ich meine also, sowohl theoretische Überlegungen, also dazu, dass Denken anstrengend ist und oft nicht zum Ziel führt, als auch die Erfahrung legen nahe, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung aus logischen Analphabeten besteht, für die Denken so mühsam ist, dass sie sich bei schwierigeren Fragen lieber mit Tricks behelfen, als selbst zu denken. Was meint ihr dazu?
Ich finde das plausibel. Ich sehe solche Manöver auch bei Frau Käßmann, ne, oft, dass sie da irgendwie gut klingende Sätze, so Wohlfühlsätze raushaut oder sagen, ja, das habe ich schon mal so ungefähr gehört, wird wohl stimmen. Ne? Matthias, du hast es ja mal rausgearbeitet bei der Corona-Krise, ne, wo sie immer gefragt wurde, schickt Gott Plagen?
Gott schickt keine Pandemie, war der Titel oder der Aufhänger.
Sowas, ne, sagt sie, nein, komm, kein Fall, nein, wie schrecklich und so. Und dann weiß man natürlich sofort, dass Gott andauernd damit gedroht hat und auch im zweiten Buch Mose, ne, mit der Exodus-Legende natürlich auch diese berühmten 10 Plagen über die Leute gebracht hat. Also das, die Bibel berichtet im Wesentlichen davon, wie Jahwe Plagen über die Leute bringt, also es ihnen erst androht und es dann auch macht. Und trotzdem, ne, gelingt es den Leuten, das dann das Gegenteil zu behaupten. Die Leute denken dann einfach nicht weiter, weil sie schon mal gehört haben. Aber mein Hauptpunkt, Matthias, da möchte ich die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil nämlich die theologische Argumentation oft darin besteht, den Sachverhalt und die Argumentation zu verschleiern. Diese ganzen Gottesbeweise, ne, Thomas von Aquin oder der unbewegte Beweger oder, das sind oft irgendwie grammatikalische Ungenauigkeiten, ne, so Tricks oder so, ne, die Frage wird verschoben, die Beweislast wird umgekehrt und so weiter. Und man muss doch einen ziemlichen Werkzeugkasten haben und auch einfach auch die Argumente kennen, also auswendig lernen, um zu erkennen, wo da jetzt genau der Trick ist. Also es ist nicht nur, dass die Leute, dass es irgendwie anstrengend ist, sondern die Leute werden ja absichtlich auf eine falsche Fährte geführt und dann immer so getan, nein, wir sind ja alle der Wahrheit verpflichtet und ne, dann wird praktisch auch das Verschleiern noch verschleiert dadurch.
Dann kommt jetzt, wie alles zusammenhängt. Das war ja nur so die Basis, wo ich die Puzzleteile beschreibe. Ich ärgere mich zwar darüber, dass die Pseudo-Antwort Gott als Denkstopper eingesetzt wird, denn ich denke ja gerne. Aber jemand, der nicht gerne denkt, wird einen Denkstopper natürlich dankbar annehmen. Der freut sich über eine allgemein akzeptierte Ausrede, dass er nicht weiterdenken muss. Genau deshalb kommen Kirchen und Apologeten auch immer mit den bescheuerten großen Fragen daher. Diese Fragen sind so gestellt, dass von vornherein feststeht, dass es entweder gar keine Antwort geben kann, etwa wie bei Was war vor dem Urknall? Oder es sind zumindest Fragen, wo es noch keine Antwort gibt, etwa wie aus unbelebter Materie Leben entstehen kann. Und indem diese Fragen quasi als die großen Fragen bezeichnet werden, es gibt ja so eine Sendereihe mit Harald Lesch, die großen Fragen, trollen die Kirchen und Apologeten die Menschen quasi, indem sie sie zu endlosem Nachdenken über Fragen anregen, zu denen es keine Antwort gibt. Und nachdem sie diesen von vornherein zum Scheitern verurteilten Denk- und Grübelprozess angestoßen haben, mit diesen großen Fragen, die auch schon falsch gestellt sind, bieten sie dann den Denkstopper Gott an. Und man kann sofort verstehen, warum jemand, dem schon nicht klar ist, dass die Frage falsch gestellt ist, diesen Denkstopper dann gerne annimmt. Meine These ist also, es ist kein Zufall, dass die Kirchen und Apologeten ständig mit den angeblichen großen Fragen daherkommen. Und es ist kein Zufall, dass dies immer Fragen sind, auf die es noch keine Antwort gibt oder auf die es keine Antwort geben kann. Diese Fragen dienen dazu, die Menschen zum Grübeln zu bringen, um ihnen dann den Denkstopper Gott andrehen zu können.
Ich würde es teilen. Ich würde diesen Trick noch ganz gerne ein bisschen zuspitzen mit diesen unbeantworteten Fragen, weil nämlich die Theologie kann ja gar keine Frage beantworten. Überhaupt gar keine. Es gibt gar keine Antworten. Nix. Absolut null. Und die Wissenschaft, der Gegenspieler, hat ja sehr viele Antworten. Und auch die Philosophie, also das logische Argumentieren, hat ja auch sehr viele Antworten, die ja auch dem Christentum speziell entgegenstehen. Und der Trick besteht jetzt darin, diese gefährlichen Gegenspieler, die Antworten haben, so aussehen zu lassen, als hätten sie auch alle keine Antworten. Ne, plötzlich diskutieren sie da über Dinge, wo es gar keine Antwort gibt. Ne, und dann sagt dann der Lesch ja auch, ja, also da kann ich ja nichts zu sagen und so weiter. Ja, aber Lesch, du könntest eine ganze Menge sagen zu vielen Dingen. Also das ist der Trick. Man will das gleiche Spielfeld herstellen, die gleiche Höhe herstellen, obwohl es diese gleiche Höhe überhaupt nicht gibt, sondern die Höhe ist sehr unterschiedlich.
Die Theologen sind im Grunde nicht besser wie so Kreationisten. In der Kette der Evolution hast du zwei Fossilien und dann sagen die Kreationisten, ja, aber das in der Mitte, da ist ja eine Lücke.
Und sogar zwei.
Ne? Und wenn sie dann das finden, dann sagen sie, ja, jetzt ist trotzdem noch eine Lücke zwischen den beiden. Ne? Also die schimpfen oder die deuten immer die ungeklärten Fragen, hängen sich immer daran auf. Und das machen Theologen ja im Grunde genauso. Ne? Also das ist ja all. Lesch ist jetzt hier unser Running Gag und Beispiel, aber das wird ja immer so gemacht. Das wird so, ja, bestimmte Sachen, das kann die Wissenschaft nicht beantworten. Die zeigen quasi mit dem Finger auf die anderen, so haltet den Dieb, ne? Und sagen, ja, die Wissenschaft kann da hier irgendwie einen Promille nicht beantworten, wenn man selber hundertprozentig besoffen ist und gar keine Fragen beantworten kann. Stimmt.
Wobei das Ganze ja auch zumeist automatisch abläuft, ohne nachzudenken, sozusagen dieser Denkstopper. Das wird nicht bewusst gemacht. Und ich sehe auch noch ein anderes Problem hier, das ist das Problem der mangelnden Empathie, die Unmöglichkeit, sich in den Gedenkprozess jemand anders reinzuversetzen. Ein sehr gutes Argument, was man gegenüber Religiösen mal versuchen kann, ist zu sagen, versuch doch mal 5 Minuten lang Atheist zu sein, einfach nur im Kopf, dir das vorzustellen, wie Atheisten denken, wie so ein sozusagen die Gründe und so weiter, unser Unvermögen, religiöse Gefühle und Götter vorzustellen, sich selbst anfühlen würde. Und er versucht das einfach mal in so ein Weltbild aufzubauen in deinem Kopf. Und ich denke mal, ich habe es jetzt noch nicht versucht im Konkret, ich denke mal, dass religiöse Menschen sich automatisch dem verweigern würden, aus dem Grund heraus, dass die Konsequenz, dass man möglicherweise dann in einer Falle tappt und dann nicht mehr glaubt, die zu groß ist. Und wir haben das auf der anderen Seite schon häufiger gemacht. Wir haben schon immer, also ich zumindest, habe mir vorgestellt, wie ist das, wenn ich jetzt in der Religion das glauben würde, wie das funktioniert das oder der. Aber ich bin auch immer wieder rausgekrochen aus der Religion in meinem Kopf und habe dann quasi die Götter in die virtuelle Schublade gepackt und habe gesagt, okay, lebt jetzt dieser Gott. Wir haben ja auch das Segment Gottheit der Sendung deswegen, dass wir uns möglichst viele Gott-Vorstellungen hineinarbeiten können. Aber religiöse Menschen, habe ich den Eindruck, können uns nicht verstehen, weil sie das nicht sich vorstellen können, wie wir denken. Und deswegen projizieren sie einfach Ängste auf uns. Und wir werden dann zum Buhmann, damit sie sich selbst sozusagen nicht hineinversetzen müssen.
Man weiß, wie sich Gläubige verhalten, die also durchaus bereit sind, sich in Atheisten reinzuversetzen. Das Problem ist, die nehmen ihr religiöses Weltbild und denken sich nur Gott weg. Und dann sind sie durch Leute wie Gregor Gysi, vielen Dank, Herr Gysi, beeinflusst und denken dann, oh, aber dann habe ich ja keine Moral mehr. Und dann graut ihnen davor und dann gehen sie wieder zurück zum Christentum. Sondern die müssten, um sich konsequent in den Atheisten reinzuversetzen, müssten ja diese ganzen anderen, sagen wir, Propagandabehauptungen, müssten ja auch rausgenommen werden. Aber da kommen die nicht drauf, ne? Weil dass ein Atheist jetzt nicht von der Gottesannahme ausgeht, das ist ja, liegt ja auf der Hand. Aber diese ganzen anderen Sachen, die gesagt werden, ich dachte ja auch erst, als ich als Teenager Atheist wurde, dachte ich, ich darf jetzt an keine Kirche mehr reingehen, ne? Weil nach dem Motto, wenn Christen da reingehen müssen, dann darf ich als Atheist also nicht reingehen. Ne? Da habe ich es tatsächlich immer so umgedreht. Und von daher kann ich mich da vielleicht so ein bisschen rein versetzen. Und das ist die große Hürde, die überwinden werden müsste. Die Erkenntnis, dass es keinen Gott gibt, ist sozusagen nur der Anfang davon, diesen religiösen Pullover aufzuribbeln. Ne? Und wenn du dann da dir gegenüber selber redlich bleibst, dann merkst du langsam, welche anderen Annahmen. Dann merkst du, oh, ich kann ja erkennen, wie ich zu ethischen Verhalten komme. Aber die Christen kommen nicht drauf, weil die gar nicht merken, wie ihr Weltbild durchsetzt ist von Annahmen, die jetzt ein Atheist gar nicht hätte oder die von dem Religiösen abhängen oder die von Apologeten behauptet werden oder auch von Leuten wie Gregor Gysi. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, da komplett rauszukommen.
Und Religionsunterricht versucht, die Leute in dieses gedankliche Framework, in dieses Gerüst reinzubringen, dass alles Liebe, alles wird in dieses religiöse Denkmuster hineingezwängt. Und das ist das Fatale. Dass sie dann rauskommen und sagen, ohne Religion weiß ich gar nicht mehr, was gut und böse ist und so weiter. Das ist genau das, was du gesagt hast. Und Religion ist die Einstiegsdroge dahin.
Jetzt noch zu dem Punkt, dass die Kirchen bzw. das Christentum bei genauer Betrachtung ja auch keine befriedigenden Antworten haben. Zum Beispiel auf die Frage nach dem Sinn oder was vor dem Urknall war. Hier greift offenbar ein Mechanismus, den ich als delegierte Erkenntnis oder delegierte Antworten bezeichne. Ich glaube, die meisten Leute wollen gar nicht wissen, wie es dazu kommt, dass Strom zum Beispiel aus der Steckdose kommt oder wieso ein Flugzeug fliegt. Es scheint ihnen auszureichen zu wissen, dass es andere Leute gibt, die das wissen. Und Jörn hatte hier mal und zu Recht eingewendet, dass im Grunde ja ausreicht zu wissen, dass Strom aus der Steckdose kommt und dass Flugzeuge fliegen. Aber das ging mir jetzt hier bei der Vorbereitung für das Segment auf. Stellt euch mal vor, es käme Strom aus der Steckdose und Flugzeuge würden fliegen, aber keiner wüsste wieso. Dann würden viele das sicher als unheimliches Teufelswerk betrachten.
Nee, Teufelswerk wäre, wenn Flugzeuge aus der Steckdose kämen.
Ah gut, also okay. Deshalb glaube ich nach wie vor, dass es diesen Mechanismus der delegierten Antwort gibt. Es reicht dir dann aus zu wissen, okay, die Frage ist geklärt, wie konnte die Artenvielfalt und wie konnte sich der Mensch entwickeln oder wie funktioniert ein Atomkraftwerk oder sowas. Und jetzt kommt's, weil das im Alltag gut funktioniert, weil es diese Antworten ja wirklich gibt. Wir sehen, das Flugzeug fliegt ja, weil Leute verstehen, wie diese ganzen Sachen funktionieren, weil die damit funktionierende Flugzeuge bauen können. Weil das im Alltag so gut funktioniert, machen sich die Kirchen und Religionen das zunutze, indem sie einfach behaupten, sie hätten diese Antworten oder es gäbe diese Antworten zumindest. Mein Eindruck, viele Menschen fühlen sich einfach besser, wenn sie glauben, darauf vertrauen zu können, dass alles einen Sinn hat. Auch wenn sie den Sinn nicht kennen. Denn das ist ja im Grunde gerade das, was den Nutzen dieses angenommenen Sinns ausmacht. Man versteht etwas zwar nicht oder es erscheint widersprüchlich, aber es wird schon irgendwie Sinn machen. Meine Oma, der war das immer sehr wichtig, dass darauf vertrauen konnte, dass irgendwie alles irgendeinen Sinn macht. Im Grunde funktioniert der behauptete Sinn hier wieder als Denkstopper, als Ausrede, nicht weiter darüber nachzudenken, weil man nicht gelernt hat, mit Zufall und offenen Fragen zu leben. So, und das apologetische Perpetuum mobile, das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, das besteht eben darin, dass die Apologeten jetzt immer nach neuen so Grübelfragen suchen, wo sie den Leuten wieder so eine unbeantwortete Frage geben können. Jetzt hatte ich Google Gemini gebeten, mir diese Überlegung zusammenzufassen und es kam dabei mit einem Konzept daher, dass es epistemologische Reife nennt. Also Epistemologie ist ja so die Methoden, mit denen man zur Erkenntnis gelangt. Und Gemini schreibt: Epistemologische Reife, das Ende der unlösbaren Fragen. Menschen, die diesen Mechanismus durchschauen, lösen das Problem nicht durch eine bessere Antwort, sondern durch eine Korrektur der Frage. Fragehygiene. Sie erkennen, dass Warum-Fragen in Bezug auf Naturprozesse oft grammatikalische Missverständnisse sind. Ambiguitätstoleranz. Wer lernt, mit unbeantworteten oder als sinnlos erkannten Fragen zu leben, spart die Energie, die andere in die Wartung ihres metaphysischen Placebos investieren müssen. Ist das nicht schön formuliert? Naja, also ich mache mal hier mein Schlusswort. Da hat Gemini nämlich auch wieder was sehr Schönes produziert. Gemini schrieb als Fazit: Das Christentum ist ein künstliches Problem, das seine eigene Placebo-Lösung als Effizienzmodell verkauft. Der wahre Fortschritt liegt nicht im Finden christlicher Antworten, sondern im Überwinden der christlichen Fragen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt KET 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.